Nicht immer mussten russische Stellen im Tschetschenienkrieg von 1999/2000 zu plumpen Mitteln der Nachrichtenfälschung greifen, um ihre Sicht der Dinge in der Welt zu verbreiten. Manchmal halfen ihnen unfreiwillig auch westliche Medien dabei. Blamiert hat sich in dieser Hinsicht vor allem der erst im Januar 2000 auf Sendung gegangene neue deutsche Nachrichtenkanal N24, der Aufnahmen seines damaligen Moskauer Korrespondenten Frank Höfling ausstrahlte. Gezeigt wurden Gräueltaten der russischen Armee, getötete Tschetschenen, die an Seilen hinter Lastwagen durch den Schlamm gezogen wurden, Tschetschenen, denen man ein Ohr abgeschnitten oder die Augen ausgestochen hatte. Waren die Aufnahmen nicht ein Beweis dafür, dass die russische Soldateska gefangene Tschetschenen folterte? Die Bilder gingen um die Welt. Politiker aller Fraktionen, ja selbst der amerikanische Präsident, zeigten sich empört. Bürgte nicht der Name eines deutschen Fernsehjournalisten für Authentizität? Über Tage behauptete Höfling, die Aufnahmen selbst gedreht zu haben. Ausgerechnet während der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats Moskau besuchte, gingen die Fernsehbilder von Massengräbern um die Welt. Sie versetzten den Kreml in Unruhe. Russlands Außenminister Igor Iwanow sagte vor seinem Treffen mit dem Menschenrechtskommissar Alvaro Gil Robles: »Es wird gegen uns eine zweite Front eröffnet. Es findet ein Informationskrieg gegen die föderalen Streitkräfte im Kaukasus statt.« Auch der Sprecher des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, Alexander Stanowitsch, erklärte, das Bildmaterial für einen hundsgemeinen Bluff mit dem Ziel, den psychologischen Druck auf Russland zu erhöhen. Der russischen Zeitung Izvestia, die behauptete, das Material stamme gar nicht von Frank Höfling, wurde damals im Westen nicht geglaubt. N24-Chefredakteur Florian Martius antwortete der Welt am 29. Februar 2000 auf die Frage, ob die Aufnahmen von Höfling persönlich stammten: »Ich habe keinen Grund, an der Darstellung unseres Korrespondenten zu zweifeln. Wir kennen Frank Höfling seit Jahren. Er recherchiert solide und zuverlässig.« Am selben Tag, als die Welt mit den zitierten Sätzen erschien, wurde Höfling fristlos entlassen. Von Moskau nach München zurückgekehrt, hatte Höfling eingestanden, dass die Aufnahmen tatsächlich nicht von ihm, sondern, wie Izvestia behauptet hatte, von dem Izvestia-Kameramann Oleg Blotsky stammten, dem Höfling dafür $550 gegeben hatte. In dieser Zeit mag man sich in der Redaktion des konkurrierenden Nachrichtensenders NTV über das Missgeschick des Neulings N24 gefreut haben. Dabei hätte man sich diesbezüglich jedoch einiger Versäumnisse erinnern sollen. Anfang 1993, NTV steckte damals noch in den Kinderschuhen, strahlte man dort Aufnahmen von einem angeblichen Angriff serbischer Panzertruppen auf bosnische Muslime aus. In Wahrheit stammten die Bilder von einer serbischen Militärshow, die nahe Belgrad eigens für westliche Journalisten inszeniert worden war. Was im Frühjahr 2000 bei N24 belegen sollte, in welcher Art der Tschetschenienkrieg von der russischen Armee geführt wurde, wurde so zum Instrument der Gegenpropaganda. Eine kleine Lüge verwandelte sich allmählich in einen großen Schneeball, schrieb die Izvestia, und in ihrer Überschrift hieß es: »Herr Höfling, Sie sind ein Lügner.« Und ein Beamter aus der Umgebung Putin frohlockte: »Etwas Besseres als der Fall Höfling habe gar nicht passieren können. Die westlichen Massenmedien hätten sich selbst diskreditiert.« Dabei erlaubten die Aufnahmen sehr wohl die Frage, was zuvor mit den Menschen geschehen war, die verstümmelt in den gefilmten Gräbern lagen, unabhängig davon, wer die Aufnahmen gemacht hat. Dem Schwindler Höfling war es zu verdanken, dass fortan nicht mehr darüber gesprochen wurde, was die Bilder zeigten, sondern wer sie unter welchen Umständen aufgenommen hatte. Auch so können journalistische Lügen eben ungeahnte Folgen haben. Wie die Russen Reporter nach dem Tschetschenienkrieg in Grosny behandelten, erfuhr FAZ-Korrespondent Markus Wehner. Im März 2000 konnte er sich ein Bild von der Zerstörung in Grosny machen. In die Berge, wo weiterhin gekämpft wurde, kam er jedoch, trotz vorheriger Zusagen der russischen Armee, nicht. Pressechef Oberst Aljochin teilte mit: in den Bergen sei Nebel. Wehner schrieb dazu: das Wetter muss immer herhalten, wenn es darum geht, journalistische Arbeit zu verhindern. Kein Flugwetter, heißt es selbst bei Sonnenschein. Schon mehrere Wochen zuvor, bei einer Reise nach Gudermes, hatte es ebenfalls keinen Hubschrauber für Journalisten gegeben. Der Grund dafür war psychologischer Art. Sollten die Journalisten doch nicht sehen, dass auf dem Flugplatz von Gudermes Tote und Verletzte aus dem Kämpfen um Grosny umgeladen wurden? Denn die gab es ja angeblich nicht. Trotzdem war man bemüht, den Medien ein bisschen Krieg zu bieten. Wehner schreibt, stattdessen fuhr man sie auf dem Schützenpanzer zu einer Kanone im Feld, zwei junge Rekruten beschossen das naheliegende Unterholz. Für die Fernsehleute feuerte ein Panzer eigens auf ein Planziel, denn das macht sich gut für einen Stand-up. Mickey Mouse in Tschetschenien. In Grosny gab es für die nichtrussischen Journalisten dann eine Fahrt zu einer Stellung. Wehner berichtet, 15 Journalisten durften einen Offizier und 5 Soldaten befragen. Die Kameraleute haben Mühe, sich nicht gegenseitig zu filmen. Alles prima, alles bestens, nein, wir haben überhaupt keine Verluste, sagt der Offizier. Später erfahren wir, dass 30 Mann in seinem Bataillon gefallen sind. Wehner hatte 5 Tage warten müssen, um in 3 Stunden Grosny eine Ahnung von den Leiden der Zivilbevölkerung zu bekommen. Auch das ist eine Art, unliebsame Berichterstatter madig zu machen.